NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Einige der Themen dieser Sendung sind die Entscheidung der US-Regierung am Kongress vorbei, mehr Waffen in den Nahen Osten zu liefern, der Fortgang der Europawahl heute in drei weiteren Ländern, die Ermittlungen nach dem Bombenanschlag in Lyon, Reaktionen in Großbritannien auf den angekündigten Rücktritt von Theresa May, großer tödlicher Leichtsinn am Mount Everest und ein Ausblick auf das Pokalfinale im Fußball heute Abend mit der Frage, gewinnt der RB Leipzig erstmals einen nationalen Titel oder wie so oft die Bayern? Wir beginnen aber mit einer Gerichtsentscheidung heute Mittag in Hamburg. Dort ist ja der Sitz des Internationalen Seegerichtshofs und der hatte jetzt in einer brisanten Angelegenheit zu entscheiden. Es geht um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, genauer gesagt um die 24 ukrainischen Seeleute, die seit November von Russland festgehalten werden. Russland hatte die Männer festgenommen, als sie auf drei Schiffen die Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Asowschem Meer durchfuhren. Sie wollten die auch zur Ukraine gehörende Stadt Mariupol anlaufen. Über die Entscheidung in Hamburg berichtet Dietrich Lehmann.
Beinahe einstimmig, mit 19-1, haben die Richter aus aller Welt am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg entschieden. Moskau hat kein Recht dazu, die 24 ukrainischen Marinesoldaten länger in Haft zu lassen.
Having examined the measures requested by Ukraine,
wir haben die Forderungen der Ukraine geprüft, sagt der Präsident des Seegerichtshofs Yin Hyun-Paik. Und deshalb ordnen wir an, dass die russische Föderation die drei ukrainischen Kriegsschiffe freilassen muss. Genauso wie die 24 ukrainischen Soldaten. Ihnen muss Russland erlauben, in die Ukraine zurückzukehren.
And to allow them to return to Ukraine.
Die Männer sitzen seit fast einem halben Jahr in Haft in Moskau. Es gehe da um humanitäre Fragen, sagt der Präsident des Seegerichtshofs. Das Gericht ist der Meinung, dass hier Repressalien drohen, die nicht wieder gut gemacht werden können. Im November vergangenen Jahres waren die drei ukrainischen Kriegsschiffe in der Straße von Kertsch unterwegs, der Meerenge, die das Festland von der besetzten Halbinsel Krim trennt. Russland wirft der ukrainischen Marine vor, die Schiffe in eine Art Geheimmission losgeschickt zu haben. Jonathan Gimblett, einer der Anwälte der Ukraine, hatte dem in der mündlichen Verhandlung Anfang Mai entschieden widersprochen. Als sich der Konvoi der Straße von Kertsch genähert hat, hat eines der Schiffe die russische Küstenwache angefunkt, aber auch zwei benachbarte Häfen und sie darüber informiert, dass sie die Meerenge lediglich passieren wollten. Russland setzte dennoch seine Küstenwache in Marsch. Mit Schüssen wurden die ukrainischen Schiffe gestoppt. Drei Soldaten wurden dabei verletzt. Marineschiffe genießen aber einen besonderen Schutz, solange sie nicht in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt sind, entschied nun der Seegerichtshof. Präsident Paik:
Any action affecting the immunity of warship.
Jede Handlung, die die Immunität von Kriegsschiffen verletzt, kann auch ein Angriff auf die Würde und die Souveränität eines Staates sein. Und das hat das Potenzial, die nationale Sicherheit zu gefährden. Der Seegerichtshof appelliert sowohl an die Ukraine als auch an Russland, nicht zu unternehmen, was die extrem angespannte Situation weiter verschärfen könnte. Die ukrainische Vizeaußenministerin Olena Serkal erklärte unmittelbar nach der Entscheidung, das Urteil sei ein klares Signal an Russland, dass es nicht ungestraft Völkerrecht brechen kann. Moskau hatte sich allerdings von vornherein geweigert, an dem Verfahren vor dem Internationalen Seegerichtshof teilzunehmen. Laut Seerechtsübereinkommen ist Russland zwar verpflichtet, sich an die Entscheidung zu halten, nur die Möglichkeiten, das durchzusetzen, sind begrenzt, sagt Alexander Prölz, Seerechtsprofessor an der Universität Hamburg.
Das Gericht kann keine eigenen Sanktionen verhängen. Es besteht insofern auch keine Möglichkeit für den Gerichtshof, das irgendwie durchzusetzen. Die gibt es nicht. Es gibt auch keine Weltpolizei, die das tun könnte.
In einem Monat nun müssen sowohl Russland als auch die Ukraine beim Seegerichtshof einen Bericht vorlegen, wie die Entscheidung über die Freilassung von Schiffen und Soldaten umgesetzt wurde.
Dietrich Lehmann über die Entscheidung des Internationalen Seegerichtshofs. Mehr Waffen bedeuten mehr Sicherheit. Das ist ja die umstrittene Logik von Donald Trump, wenn es um den Waffenbesitz in den USA geht. Jetzt überträgt seine Regierung dieses Prinzip offenbar auf die Außenpolitik und liefert mehr Waffen in den Nahen Osten, um, ja, die Stabilität dort zu erhöhen.
Waffen für 8,1 Milliarden Dollar werden amerikanische Unternehmen an Saudi-Arabien, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate verkaufen. Der Deal war seit Monaten vom Kongress auf Eis gelegt worden. Trump genehmigte ihn nun an den Abgeordneten vorbei. Er nutzte dafür eine Bestimmung, die genau dies im Notfall erlaubt. Der Notfall, den Trump zugrunde legt, die Länder müssten sich gegen iranische Aggression schützen können. Kritik daran kam aus beiden Parteien im Kongress, denn so die Befürchtung, die präzisionsgelenkten Waffen könnten von Saudi-Arabien im Krieg im Jemen eingesetzt werden und noch mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Abgeordnete Trumps Haltung gegenüber Saudi-Arabien insgesamt für zu unkritisch halten, insbesondere nach dem Mord an dem in den USA lebenden Journalisten Khashoggi. Trump dagegen hatte in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er bei Waffengeschäften auch die wirtschaftlichen Interessen der USA im Blick habe, so wie hier im letzten Herbst.
Do people really want me to give up hundreds of thousands of jobs? And frankly, if we went by this standard, we wouldn't be able to have anybody as an ally, because look at what happens all over the world.
Wollen die Leute wirklich, dass ich hunderttausende Jobs aufgebe? Und ganz ehrlich, wenn man den Maßstab anlegt, hätten wir überhaupt keine Verbündeten. Man muss sich nur anschauen, was alles in der Welt passiert. Außenminister Mike Pompeo unterstrich nach der Unterschrift, dass nach seiner Auffassung mit den Waffenverkäufen die Stabilität im Nahen Osten erhöht werde. Er blieb damit auf seiner Linie, dass die Sicherung amerikanischer Interessen der Maßstab sein müsse. Pompeo in einem früheren Statement.
It is the president's obligation, indeed the State Department's duty as well, to ensure that we adopt policies that further America's national security.
Es ist die Verpflichtung des Präsidenten und die Aufgabe des Außenministeriums, eine Politik zu betreiben, die Amerikas Sicherheit stärkt. Im konkreten Fall aber ist der Kongress anderer Meinung. Erst im März hatten beide Kammern mit großer Mehrheit das Ende der Unterstützung von Saudi-Arabien im Jemenkrieg gefordert. Trump legte sein Veto gegen diese Resolution ein. Der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss, Robert Menendez, sagte, er sei enttäuscht, aber nicht überrascht, dass sich Trump nicht für die Menschenrechte einsetze, sondern autoritären Ländern wie Saudi-Arabien einen Gefallen tue. Und sein republikanischer Kollege Michael McCaul befürchtet, dass die Zusammenarbeit von Kongress und Präsident nun noch schwieriger werde.
Arthur Landwehr berichtete. Die Europawahl geht in die Endphase. Großbritannien und die Niederlande hatten ja schon am Donnerstag gewählt, Iren und Tschechen gestern. Heute wählten die Tschechen weiter und die Slowaken noch dazu, außerdem Lettland und Malta.
Alle anderen wählen erst am Sonntag und erst am Sonntagabend gibt es dann auch Ergebnisse. Europas Wahlkämpfer im Endspurt. Die Parteien werben um jede Stimme. Die Abgeordneten entscheiden nach der Wahl auch über Brüsseler Top-Positionen. Der CSU-Politiker Manfred Weber möchte Jean-Claude Juncker beerben. Die EVP, hier sind Europas Christdemokraten versammelt, hatte ihn als Spitzenkandidaten nominiert. Ob er EU-Kommissionschef wird, hängt aber von vielen Faktoren ab. Entscheidend für Weber:
Gibt es genug Abgeordnete, die weiter zum Kompromiss fähig sind? Das ist nämlich die Essenz Europas, der Kern Europas. Und das wird die Trennlinie sein, die zunächst mal im Parlament vorzunehmen ist.
Wer wird stark, wer schwächelt? Prognosen gibt es schon aus den Niederlanden. Hier schneiden die Sozialdemokraten gut ab. Aus den Niederlanden kommt auch ihr Spitzenkandidat Frans Timmermans. Er hofft, dass die Lücke zu den Christdemokraten noch kleiner wird. Wir machen Fortschritte, sagt der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.
We're getting better. There is really a new breath of life.
Allianzen dürfte aber auch Timmermans brauchen, zumal es auch andere Spekulationen gibt. Am Ende könnte ein Dritter auf den EU-Chefposten kommen oder eine Dritte. Die EU-Regierungschefs wollen sich nach der Wahl in Brüssel treffen. Hier werden Vorentscheidungen erwartet. Im Europaparlament dürfte die Zusammenarbeit der Parteien und Fraktionen nach der Wahl schwieriger werden. Bisher hatten Christ und Sozialdemokraten gemeinsam eine Mehrheit. Das könnte vorbei sein. Prognosen sehen Rechtsaußenparteien im Aufwind, aber auch Grüne und Liberale. Wer sich am Ende mit wem zusammentut, wird entscheidend sein, wenn Brüsseler Spitzenpositionen besetzt werden sollen. Die Wahl wird überschattet von den Ereignissen in Großbritannien. Sie habe alles getan, um ihrem geliebten Land zu dienen.
To serve the country I love.
Unter Tränen hatte Premierministerin Theresa May gestern ihren baldigen Rückzug angekündigt. Eine EU-Sprecherin erklärte, Jean-Claude Juncker habe es kein Vergnügen bereitet, sie so zu sehen.
He did not have any personal joy watching this announcement.
Steuert das Land auf einen chaotischen EU-Ausstieg ohne Vertrag zu? Unklar auch, ob Österreichs Kanzler Sebastian Kurz beim ersten EU-Gipfel dabei ist. Für den österreichischen Politikwissenschaftler Peter Filzmaier überschattet die Ibiza-Affäre alles.
Einen Verlierer haben wir, das sind EU-Themen. Also da musste man schon mit der Lupe suchen, um ein paar EU-Themen zu finden in den letzten Tagen. Und wenn, dann waren es keine unbedingt positiven.
Und das, glaubt der österreichische Politikprofessor, werde sich wohl auch in den letzten Stunden vor der Wahl nicht mehr ändern.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Man musste kein Brite sein, um ein wenig berührt zu sein. Gestern, als da vor Downing Street No. 10 eine Frau stand, die politisch ihr Bestes versucht hatte, aber es war leider nicht das, was ihr Land aus seiner tiefen Krise führen konnte. Heute nun die Reaktionen in der britischen Presse, die ja bekannt ist für ihre Härte und ihren Spott. Durch Tränen jedenfalls sind die Kollegen dort nicht zu beeindrucken.
Egal welche Zeitung, heute gibt es nur ein Titelfoto in Großbritannien. May kurz vor den Tränen. Der Moment gestern bei ihrer Rücktrittsrede, als sie ihren letzten Satz vollendet mit dem Bekenntnis, das Land zu lieben. Auch viele Schlagzeilen klingen ähnlich. Es geht um die weinende Lady, um den Abschied unter Tränen, um May broken by Brexit, gebrochen vom Brexit. Nur die Daily Mail titelt deutlich härter. Dort ist von Schande die Rede, a crying shame. Dafür legt der Daily Mirror auf Seite 2 nach. Aus Mays Satz »I tried my best« macht das Boulevardblatt »I cried my best«. Die Tränen sind tatsächlich ein Thema, verbunden mit der Frage, ob Theresa May Mitleid verdient hat. Viele Kommentatoren, auch die der konservativen Blätter, glauben das eher nicht und machen May zumindest mitverantwortlich für die Misere. Und nicht wenige meinen, dass sie viel zu lange im Amt geblieben ist. Der Daily Telegraph kommentiert das ironisch. Ist sie wirklich weg? Sind wir sicher, dass sie weg ist? Kann mal jemand hinterm Sofa schauen, bitte? Nur für den Fall. Berichterstattung, Bilanz und Ausblick. Das alles angereichert mit langen Fotostrecken. Manche Zeitungen kommen da auf 15 Seiten. May, die Pastorentochter, Mays Haarfrisuren im Laufe der Zeit, May im Gespräch mit Jean-Claude Juncker, May bei ihren unbeholfenen Tanzversuchen. Damals hat die ganze Nation über sie gelacht. Heute können die Briten eine Chronik ihres Scheiterns lesen, wie aus der vermeintlich neuen eisernen Lady eine weinende Frau wurde. Die Financial Times konstatiert, dass es nun Mays Schicksal sei, für immer nur mit einem Wort in Verbindung gebracht zu werden, dem Brexit, den sie nicht liefern konnte. Und in der Daily Mail heißt es, Großbritannien kann nur beten, dass mit Mays traurigem Abgang nun ein Neuanfang für die Tories beginnt. Um Mays Nachfolge kümmern sich die Zeitungen natürlich auch. Viele Minister, Ex-Minister und Staatssekretäre werden wohl ihren Hut in den Ring werfen. Die potenziellen Kandidaten werden vorgestellt und die Fotos von ihnen mal mit Quoten der Wettbüros kombiniert, mal mit Union Jack oder Europaflagge, damit von vornherein klar ist, wer zu den Brexit-Anhängern gehört und wer nicht. Und immer an vorderster Stelle Boris Johnson. Der hatte gestern gesagt, wir verlassen am 31. Oktober die EU mit oder ohne Deal. Auch das sorgt für Schlagzeilen. Boris will mit Brexit-Schwur an die Macht, heißt es beim Daily Telegraph. Und mehrere Zeitungen behandeln die Frage, ob jetzt wohl der No-Deal kommt.
Aus London, Imke Köhler. Nach einer Explosion gestern in Lyon mit 13 Leichtverletzten ist die Frage, wer steckt dahinter? Was könnte das Motiv sein? Gibt es einen Zusammenhang mit der Europawahl? Auch Frankreich wählt ja morgen mit einem spannenden Rennen zwischen der Bewegung des Präsidenten Macron und der rechtsnationalen Partei von Marine Le Pen. Stand jetzt lässt sich keine dieser Fragen seriös beantworten. Was sich sagen lässt, hören Sie von Sabine Wachs.
Auch am Tag nach der Explosion in einer Fußgängerzone in Lyon haben die Ermittler nur wenig Konkretes. Die Pressekonferenz des Pariser Staatsanwaltes dauerte nicht einmal 10 Minuten. Immerhin erklärte Rémy Aitz, warum die Antiterrorspezialisten den Fall übernommen haben.
Les circonstances de commission des faits.
Es sind die Umstände der Tat. Sie wurde ausgeführt am helllichten Tag in einer belebten Einkaufsstraße. Außerdem der Einsatz von Sprengstoff, der viele Menschen hätte treffen können. Das alles hat dazu geführt, dass meine Einheit bereits am Abend der Explosion um 19 Uhr hinzugezogen wurde.
hier dès 19h.
Bei dem Sprengsatz handelt es sich Aidz zufolge um eine Bombe, die in einer Tasche oder in einem Sack transportiert wurde. Der Staatsanwalt bestätigte Medienberichte, wonach der Sprengsatz mit Metallteilen, mit Schrauben und Nägeln gespickt war. Durch die Auswertung der Videoaufnahmen von Überwachungskameras konnten die Ermittler die Spur eines Mannes auf die Minute genau verfolgen. Er soll die Tasche mit dem Sprengsatz am frühen Abend vor einer Bäckerei in der Einkaufsstraße von Lyon abgestellt haben.
17h27.
Um 17.27 Uhr steigt der Mann auf ein Fahrrad und fährt davon. Zurück lässt er eine Tasche. Die Explosion ereignete sich eine Minute später, um 17.28 Uhr und genau 39 Sekunden. Sie zerschlägt die Scheibe und die Kühltheke einer Bäckerei.
Du Magasin La Brioche Dorée.
Seit dem späten Abend fahndet die Polizei offiziell nach dem mutmaßlichen Täter. Mehr als 120 Beamte, unter anderem auch Spezialisten des Inlandsgeheimdienstes, sind im Einsatz. Sowohl was das mögliche Motiv des Täters angeht, als auch was seine Identität angeht, tappen die Ermittler noch im Dunkeln.
L'auteur est porteur.
Der mutmaßliche Täter trägt eine helle Short, ein dunkelgrünes Hemd, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Sein Gesicht war zum Zeitpunkt der Tat mit einem Tuch und einer Sonnenbrille verhüllt. Die Ermittler setzen alle Hebel in Bewegung, um den mutmaßlichen Täter so schnell wie möglich zu identifizieren und zu fassen.
De l'auteur des faits.
Bis dahin gelten in Lyon, aber auch in anderen französischen Städten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hatte bereits am Freitagabend die Präfekten angewiesen, ihre Sicherheitsmaßnahmen an belebten Orten zu verstärken. Für die Europawahl morgen gelten landesweit verschärfte Sicherheitsbedingungen rund um die Wahlbüros.
Aus Paris, Sabine Wachs. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Der Vorgang ist politisch ungewöhnlich. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte ja einen Gesetzentwurf zur sogenannten Grundrente vorgelegt, mit dem die Union nicht einverstanden ist. Das Kanzleramt ließ den Entwurf denn auch stoppen. Gestern Nachmittag dann hat Heil seinen Entwurf quasi am Kanzleramt vorbei doch zur Ressortabstimmung auf den Weg gebracht. Alex Krämer über die taktischen Spiele in Berlin in dieser Woche.
Die Wortmeldungen des Tages kommen von Landespolitikern. Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, wie von der SPD gewollt, ist ungerecht, sagt Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier. Es geht um Leute, die lange gearbeitet und wenig verdient haben. Gerade in Ostdeutschland, entgegnet Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke. Deshalb sei es falsch, erst einmal zu prüfen, ob sie eine Aufstockung ihrer Rente überhaupt brauchen. Und beim CSU-Lieblingsprojekt Mütterrente, so Woidke, geschehe das ja schließlich auch nicht. Soweit so bekannt. Aber in Wahlzeiten hilft es, solche Unterschiede nochmal zu betonen. Und deshalb haben die SPD-Minister Heil und Scholz am Dienstagabend ihr Finanzierungskonzept für eine Grundrente vorgestellt. Sie wollen den Mehrwertsteuerrabatt für Hoteliers abschaffen und setzen außerdem auf eine europaweite Steuer auf Finanzgeschäfte, die es allerdings noch nicht gibt. Lautes Aufheulen daraufhin bei der Union, von der SPD einkalkuliert, damit auch alle mitkriegen, was sie denn eigentlich will. Zweiter Aufschlag dann am Freitag. Ein hübscher kleiner Streit um eine Formalie. Das Bundeskanzleramt habe den Gesetzentwurf zur Grundrente geblockt, heißt es, was eine Regierungssprecherin auch bestätigt. Woraufhin ihre Kollegin aus dem Arbeitsministerium kontert, in der Abstimmung zwischen den Ministerien sei der Gesetzentwurf aber trotzdem. Ihr Haus habe ihn dorthin gegeben, denn es sei selbst dafür zuständig und eben nicht das Kanzleramt. Das heißt, der Gesetzentwurf zirkuliert von Haus zu Haus und er wird in seiner jetzigen Form am Ende keine Mehrheit finden. Das war von vornherein klar, aber der Unionswiderstand schafft noch einmal Aufmerksamkeit. Die war aus SPD-Sicht immer ein zentraler Teil des Projektes. Mit ihrer Forderung nach einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung verstoßen die Sozialdemokraten sehr bewusst gegen den Koalitionsvertrag, der diese Prüfung ausdrücklich vorsieht. Bisher geht die Rechnung der SPD teilweise auf. Jemand anderen brüllen zu lassen, in diesem Fall die Union, das funktioniert beim Aufsehenerregen manchmal viel besser, als selbst zu brüllen. Nur mit dem zweiten Teil der Rechnung klappt es nicht zurecht. Ein SPD-Höhenflug in den Umfragen lässt trotz Grundrentendebatte immer noch auf sich warten.
Alex Krämer aus Berlin. Genau ein Jahr ist es her. Heute vor einem Jahr trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Hoch umstritten, viel diskutiert, aber sie kam. Und sie kam EU-weit mit dem Ziel, unsere Daten besser zu schützen. Und wie sieht die Bilanz aus? Magdalena Eberts aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich umgehört, wie man in Politik und Wirtschaft die DSGVO nach einem Jahr beurteilt.
In Sachen Datenschutzgrundverordnung ist in Berlin nur Politikern zum Feiern zumute. In der Regierung und auch in der Opposition, außer bei der AfD. Die will die DSGVO, so wie sie ist, abschaffen. Die Datenschutzgrundverordnung ist aber EU-Gesetz, also nicht einfach so abzuschaffen. Sie gilt in allen EU-Ländern. Und genau darüber freut man sich im politischen Berlin. Ganz nach dem Motto, endlich gibt es einheitliche Vorgaben für die Speicherung von Daten. Eine Erfolgsgeschichte. Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz, spricht von einer Zeitenwende. Unternehmen machten sich heute mehr Gedanken darüber, welche Daten sie wo und wie speichern. Auch Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD zieht eine positive Bilanz.
Natürlich gibt es Punkte, wo man sagen kann, am Anfang war das schwierig, sich umzustellen. Und jetzt kann man aber feststellen, dass diese Umbauarbeiten in der Regel abgeschlossen sind.
Und die viel befürchtete Abmahnwelle ausgeblieben ist. Die wäre aber sowieso nicht gekommen, heißt es aus dem Deutschen Anwaltverein. Das Prozessrisiko sei für die meisten Anwälte viel zu hoch, meint Professor Nico Herting. Er feiert die DSGVO nicht, obwohl seine Kanzlei mit Datenschutzberatungen viel Geld verdient. Es gäbe zu viele offene Auslegungsfragen. Und zwar bei Anwälten und Behörden.
Es gibt knapp 20 Kommentare mit jeweils zwischen 500 und über 1000 Seiten, die zur DSGVO geschrieben worden sind und in denen nichts anderes drinsteht, als was jetzt Juristen meinen, wie die Vorschriften zu verstehen sind.
Also vieles juristisch unklar. Das beklagt auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK. Er vertritt die Interessen aller Unternehmen in Deutschland. Von einheitlichen Regelungen könne keine Rede sein, sagt Kailin Tin-Vinato, Rechtsexpertin des DIHK.
Weil wir in Deutschland den Föderalismus haben und dadurch die unterschiedlichen Aufsichtsbehörden und die sich eben in ihrer Interpretation auch unterscheiden, dann gibt es unterschiedliche Rechtsprechung und dann kommen noch die Berater, die auch noch Unterschiedliches sagen. Die Unternehmen wissen einfach oft nicht mehr, woran sie sich halten sollen.
Die Unternehmen hätten viel investiert, damit sie die Datenschutzgrundverordnung einhalten. Aber der hohe personelle und finanzielle Aufwand für die Dokumentations- und Nachweispflichten sorge für großen Frust.
Da fragt sich jeder Praktiker, benötige ich diesen Aufwand, wenn ich das tatsächlich nur für die Schublade mache.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert von den Aufsichtsbehörden Rechtssicherheit und Erleichterungen, zum Beispiel durch standardisierte Musterdokumente oder Checklisten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Denen würde die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär von der CSU, mit Ausnahmeregelungen gern helfen, sagt sie. Aber da spielten die anderen EU-Staaten nicht mit.
Weil halt da kein Mittelstand vorhanden ist. Und da ist natürlich eines der krassesten Beispiele Frankreich, die uns da nicht unterstützen.
Ihr Fazit zu einem Jahr Datenschutzgrundverordnung.
Es ist viel Licht dabei, es ist wie bei allem natürlich auch Schatten dabei. Und dass man aber permanent dranbleiben muss, schauen muss, was hat sich bewährt, aber wo muss nachgesteuert werden, das ist klar.
Und nachgesteuert werden müsse dann in Brüssel. Dort werden derzeit Erfahrungen aus einem Jahr DSGVO gesammelt. Nächstes Jahr im Mai muss die Europäische Kommission einen Bericht vorlegen. Erst dann seien Nachbesserungen seriös, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
Magdalena Eberts aus Berlin. Im Moment ist wieder Klettersaison am höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest. Manche aber scheinen in diesen Zeiten die Gefahren zu unterschätzen, die auch heute noch mit einem so extremen Gelände und so extremen Bedingungen verbunden sind. Allein in dieser Woche sind mindestens 10 Bergsteiger dort oben gestorben.
Das Foto des nepalesischen Bergsteigers Nirmal Poja ist momentan eines der weltweit meistgeteilten in den sozialen Netzwerken. Es zeigt eine hunderte Meter lange Schlange von Bergsteigern, die allesamt auf rund 8000 Metern Höhe warten müssen, um auf den Gipfel des Mount Everest zu gelangen. Entstanden ist es am Mittwoch. Dem Nachrichtensender ITV beschrieb der ehemalige Elitesoldat die Situation auf dem höchsten Gipfel der Welt.
Normally, you know, it would take 4.5 hours to get me to the summit.
Normalerweise dauert es 4 Stunden vom letzten Lager zum Gipfel. Diesmal hat es mehr als 8 Stunden gedauert. Die Leute waren in einem Ausnahmezustand. Es gab Streitereien, wer hinauf und wer hinunterklettern sollte. Allein in dieser Woche sind mehrere Kletterer auf dem Mount Everest gestorben. Mediziner sehen einen Zusammenhang der Todesfälle mit dem Ansturm und den damit verbundenen Wartezeiten auf dem höchsten Berggipfel. Viele der Wartenden ziehen sich schwere Erfrierungen zu und leiden an extremer Erschöpfung. Das Ende mitunter tödlich. Der britische Extrembergsteiger Kenton Cool, der den Mount Everest vergangene Woche zum 14. Mal erklomm, sagt, es gelte mittlerweile auch bei untrainierten Abenteurern als angesagt, den höchsten Gipfel der Welt zu besteigen. Das habe mitunter fatale Folgen. Von Jahr zu Jahr wird der Ansturm größer. Aber das durchschnittliche Niveau der Kletterer wird immer schlechter. Immer mehr Menschen da oben, die eigentlich keine ausreichende Befähigung dazu haben, führen zu der Situation, wie wir sie jetzt erleben. Der nepalesische Staat freut sich über die Devisen, die die ausländischen Klettertouristen ins Land bringen. Der Chef der nepalesischen Tourismusbehörde findet, höhere Gewalt sei schuld am Stau auf dem Dach der Welt. Es gibt eine natürliche Erklärung für die hohe Zahl der Bergsteiger auf dem Mount Everest. Der Hauptgrund ist das Wetter. Es gibt nur ein paar kurze Zeitfenster im Jahr, in denen es überhaupt möglich ist, den Gipfel zu erreichen. Die nepalesischen Behörden sagen, sie könnten niemanden verbieten, auf den Mount Everest zu steigen. Und so ist es wahrscheinlich, dass es in Zukunft immer häufiger zu tödlichen Staus auf dem höchsten Berg der Welt kommt.
Sebastian Manz berichtete. Und jetzt alles vom Sport mit Hendrik Lückhoff.
Nach Berlin, da wollen eigentlich alle Fußballvereine mal hin ins Olympiastadion zum DFB-Pokalfinale. Das Endspiel ist einer der Höhepunkte jeder Fußballsaison und heute ist es wieder soweit. In einer guten Stunde treffen der FC Bayern und RB Leipzig aufeinander. Die Münchner sind ja schon fast Stammgast in Berlin. Zum 23. Mal sind sie im Endspiel und wollen ihren 19. Titel holen. Für Leipzig dagegen ist es das erste Pokalfinale. In Berlin ist heute auch Michael Ballack dabei, früher Kapitän der Nationalmannschaft. Ballack ist in Sachsen geboren und hat lange Jahre in München gespielt, auch das eine oder andere Pokalendspiel, klar. In seiner Brust schlagen heute also zwei Herzen, für ihn deswegen ein besonderes Spiel.
Naja, die Leipziger haben eine gute Chance, klar. Sie sind im Aufwind gegen Ende der Saison. Die Bayern haben natürlich Rückenwind. Von der gewonnenen Meisterschaft sind immer Favorit in so einem Spiel. Das schon alleine von der Erfahrung her, von ihrer Qualität her. Aber nochmal, die Leipziger haben gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Das Spiel zuletzt ging auch unentschieden aus. Von daher denke ich, dass es ja, seit langem wieder ein sehr offenes Pokalendspiel wird.
Und jetzt schauen wir noch auf die beiden Vereine. Zunächst zu den Bayern. Da wird heute Kapitän Manuel Neuer nach seiner wochenlangen Verletzung wieder mit dabei sein und im Tor stehen.
Also ein Finale ist immer ein besonderes Spiel, aber gerade, glaube ich, das Pokalfinale in Deutschland, in Berlin, in dem Stadion, ist es wirklich was ganz Besonderes für uns auch, wenn ich jetzt schon öfters das Finale gespielt habe.
Tja, Neuer könnte heute seinen 5. Pokaltitel holen. Für die Leipziger, um Kapitän Willi Orban, ist das in Berlin, wie gesagt, heute alles richtiges Neuland.
Deswegen ist es eine besondere Situation, aber wir freuen uns riesig darauf. Aber merken natürlich auch, dass es ein bisschen mehr Trubel drumherum gibt. Aber dann, wenn es losgeht, denke ich, zählen dann die 90 oder 120 Minuten eventuell auf dem Platz. Und darauf wollen wir uns fokussieren und freuen uns drauf.
Tja, und wir freuen uns auch drauf. Um 20 Uhr ist Anpfiff in Berlin. Auch bei der Formel 1 steht an diesem Wochenende einer der Saisonhöhepunkte an, das Rennen in Monaco auf dem engen Stadtkurs an der Côte d'Azur. Hier ist der Glamour-Faktor noch einmal ein bisschen größer als sonst schon in der Formel 1. Und wer im Fürstentum gewinnt, wird für immer in der Ruhmeshalle der Königsklasse des Motorsports stehen. Heute war das Qualifying, das ist ja in Monaco besonders wichtig, weil man kaum überholen kann. Volker Hirt fasst die Qualifikation zusammen.
Keine Chance für Sebastian Vettel. Egal was er versuchte, es war immer ein wenig zu viel. Und das funktioniert in Monaco nicht. Keine Runde ohne Fahrfehler, da ist mehr als die viertschnellste Zeit nicht drin. In der ersten Startreihe erneut beide Silberpfeile auf der Pole Position Hamilton, weil er fehlerfrei fuhr. Nicht ganz so souverän sein Teamkollege Bottas, deswegen hatte er das Nachsehen, startet als Zweiter. Zwischen die beiden Mercedes-Piloten und Vettel auf Rang 4 schaffte es Max Verstappen auf Startplatz 3.
Und das Rennen startet dann morgen um 15.10 Uhr. Und dann schauen wir noch auf die Basketball-Bundesliga, genauer gesagt auf das Playoff-Viertelfinale. Da läuft seit einer knappen Stunde das dritte Duell zwischen Oldenburg und Bonn. Und gerade ist Halbzeit und die Bonner führen, die Oldenburger führen, so ist es richtig, mit 49-46. Sollte Oldenburg heute gewinnen, also sollten sie den Vorsprung, den sie im Moment haben, ins Ziel bringen, dann stehen sie im Halbfinale und haben weiter Chancen auf die deutsche Meisterschaft.
Soweit Hendrik Lückhoff mit dem Sport und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.